Zum Thema dieses Abends hören wir auf Worte aus dem Kolosserbrief. Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 6 bis 10. Paulus schreibt: Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Seht zu, dass niemand euch einfängt durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Wir wollen beten. Vater, wir beginnen auch an diesem Abend so, dass wir uns ganz, ganz herzlich bei dir bedanken wollen. Wir sind immer wieder froh über diese wichtige geistliche Zäsur in unserem Wochenlauf, an dem wir zusammengeführt werden, zur Stille kommen, singen, beten, Worte von dir hören und aufnehmen können, uns austauschen können. Herzlichen Dank. Auch an diesem Abend gibst du uns dieses Geschenk. Danke dafür. Und du kennst das Thema, das uns bewegt im Bibelstunden-Studienkurs, das Evangelium von deinem Sohn, von unserem Herrn Jesus Christus, zu erfassen, zu verstehen, zu übertragen in unser Leben, in unseren Alltag. Auch heute Abend soll das so sein. Auch heute Abend ist das unser Herzensanliegen. Und wir bitten dich, dass im Hören auf die Auslegung deiner Worte und der Gedanken dazu du Tobi Gnab segnest und dass du uns offene Herzen, offene Ohren gibst und wir in dem Miteinander deine Stimme hören und erfahren. Danke, dass es auch denen gilt, die mit uns über den Livestream verbunden sind und wir so in dieser Gemeinschaft deiner Leute auf dem Boden deines wunderbaren Evangeliums stehen dürfen. Dir, dem Vater, dir, Herr Jesus Christus, in dem Geist, der in uns wohnt, alle Ehre. Amen.
Für immer will ich singen, du bist mehr als genug. So hieß es gerade in dem Lied. Und wisst ihr, worüber ich im Blick auf unsere La Höhe-Gemeinde wirklich besonders dankbar bin? Dass ganz viele meiner Glaubensgeschwister hier vor Ort diesen Satz von ganzem Herzen bejahen. Und das ist was total Kostbares. Ich würde sagen, es ist ein ganz wichtiger Klebstoff, damit wir als Gemeinde bei allen Alters-, Persönlichkeits- und Stilunterschieden in Jesus und in seiner Liebe zusammenbleiben. Für immer will ich singen, du bist mehr als genug, ist in meinen Augen auch eine wunderschöne und zentrale Glaubenswahrheit für uns als Gemeinde und auch für deinen und für ihren ganz persönlichen Lebensweg mit Jesus. Aber gleichzeitig bin ich absolut überzeugt, dass zur Realität von dieser Glaubenswahrheit eine zweite schmerzhafte Aussage gehört. Doch viel zu oft lebe ich so, als wärst du es nicht. Es gibt niemanden, der diese Glaubenswahrheit, du bist mehr als genug, in gesunder Weise von Herzen verstanden und bejaht hat, der nicht auch bekennen muss, doch viel zu oft lebe ich so, als wärst du es nicht. Und das ist das Spannungsfeld der heutigen Einheit. Zum einen sprechen wir über Alltagskraft, die ihr Geheimnis in diesem Satz findet, du bist mehr als genug. Das heißt, das Evangelium bestimmt meinen Alltag und mein Leben. Und wir sprechen über Alltagslüge und Lügen. Dann bestimmen Lügen meinen Alltag und mein Leben und verdrängen dadurch das Evangelium. Und wir kommen rein in dieses Thema mit einer Frage, die ihr alle hier vor Ort vor euch habt. Und wer zu Hause im Stream zuschaut, kann sich gerne Zettel und Stift nehmen. Die Frage, Wie lebe ich als Kind Gottes auf dieser Erde in der Kraft und Herrlichkeit des Evangeliums? Ich glaube, es ist gar keine so leichte Frage. Einzelaspekte sind vielleicht klar, aber in Tiefe? John Piper, bekannter Theologe, hat es mal als eine der herausforderndsten Fragen im Glauben beschrieben. Und deswegen dachte ich, es ist doch gut, dass wir die einfach mal jeder für sich beantworten. Jeder 2-3 Minuten Zeit, ist einfach schriftlich, Zettel, Stift sind ja da, zu beantworten. Was ist Ihre Antwort auf diese Frage? Das Schöne am Schreiben ist, man muss konkret werden. Deswegen schreibt, auch wenn ihr es nicht mögt, konkret werden ist eine gute Herausforderung. Jeder für sich einmal diese Frage beantworten. Ich würde ja zu gerne ins Gespräch kommen mit jedem Einzelnen hier drin. Was jetzt jeder so für sich festgehalten hat. Und wer bei den Austauschern dabei ist, kann das später ja auch noch machen. Und diese Frage ist der Kernpunkt von Nachfolge, von Heiligung, von unserem Alltag als Christen. Und dann kann man ja jetzt mal fragen, wieso stellen wir sie uns denn dann erst jetzt in diesem vierten, letzten Teil? Und keine Angst, sie ist uns nicht durchgerutscht, sondern ganz bewusst haben wir sie jetzt hier im vierten und letzten Teil platziert. Warum? Was war denn bisher? Zerbruch und Verzweiflung, so sind wir eingestiegen und haben die schreckliche Not vertieft, in der ein Mensch und diese Welt ohne Jesus und ohne Evangelium steckt. Aber auch, wenn wir auf uns als Kinder Gottes schauen, wurde die Not deutlich, dass ein Alltag ohne Jesus einfach zum Verzweifeln wäre. Diese Welt braucht einen Retter und wir als Kinder Gottes sind zwar grundsätzlich gerettet, aber für unseren Alltag brauchen wir tagtäglich immer noch diesen Retter. Dann sind wir weitergegangen zu Heilsgeschichte und Ziel, haben diesen atemberaubenden Horizont uns angeschaut. Gott hält die ganze Geschichte in seiner Hand. Gott ist Finalist. Er ist bereits im Ziel, er rennt nichts hinterher. Und in Kreuz und Auferstehung hat sich alles entschieden. Und wir dürfen voller Vorfreude erwarten, wie sein Heil sichtbar wird. Unter Herrlichkeit und Neugeburt sind wir in die tiefe Schönheit des Evangeliums eingetaucht, in das göttliche Wunder der Neugeburt. Und dass das Evangelium bleibt, mein Zuhause ist und niemals aufhört. Und die bisherigen Einheiten sind für die heutige Frage ganz wichtig, weil sie haben zwei Auswirkungen. Wenn ich mir die Frage stelle, wie lebe ich als Kind Gottes auf dieser Erde in der Kraft und Herrlichkeit des Evangeliums, dann lösen diese ersten drei Einheiten, richtig verstanden, eine heilige Motivation aus. Heilige Motivation zeigt schon an, es gibt auch unheilige oder falsche Motivation. Auch bei diesem Anliegen, dass das Evangelium meinem Alltag bestimmt. Das kann mir zum Beispiel wichtig sein wegen meinem Fremdbild, was denken andere von mir, was Jesus an den Pharisäern so kritisiert hat. Oder wegen meinem Selbstbild, ich möchte gerne richtig sein und es gut machen, so wie Petrus es einfach immer richtig machen wollte. Oder auch einfach, weil ich ein angenehmes Leben will und ich denke halt, Evangelium, ja, ist schon eine gute Idee für angenehmes Leben. Aber wenn ich wirklich verstehe und vertraue, dass ohne Jesus und sein Evangelium alles zum Verzweifeln ist, wenn ich verstehe und vertraue, dass Evangelium der Höhepunkt im atemberaubenden Horizont der Heilsgeschichte ist und wenn ich verstehe und vertraue, dass Evangelium unendlich schön ist, na dann bin ich in heiliger Weise motiviert. Dann ist es doch mein tiefster Wille, dass das Evangelium jetzt auch meinen Alltag bestimmt. Koste es, was es wolle. Wir haben so kraftvolle Zeugen dieser heiligen Motivation. Stephanus, der betet für die, die ihn gerade mit Steinen zu Tode steinigen. Und auch in der Kirchengeschichte Menschen, die einfach nur Nein zu Jesus und seinem Evangelium sagen müssten und dann würde ihnen das erspart werden, dass sie bei lebendigem Leib verbrannt werden oder von Löwen im Kolosseum verspeist werden. Und auch heute haben wir Geschwister, die Tag für Tag leiden, weil sie heilig motiviert sind und am Evangelium dranbleiben, koste es, was es wolle. Was ist dein und ihr Wille? Was ist deine Motivation für Christsein? Bist du heilig oder falsch motiviert? Ist es dein Wille, dass das Evangelium deinen Alltag bestimmt, was auch immer es kostet? Willst du als Kind Gottes auf dieser Erde in der Kraft und Herrlichkeit des Evangeliums leben? Koste es, was es wolle. Diese Frage ist entscheidend, wenn wir heute in diese Einheit reingehen, für dich, für sie zum Klären. Heilige Motivation ist das erste aus den ersten drei Einheiten, das wir für heute Abend brauchen. Und das zweite ist gesunde Einordnung. Es ist natürlich so, ohne Evangelium ist unser konkretes Leben auf dieser Erde nichts. Haschen nach Wind, würde der Prediger sagen. Aber das Evangelium umfasst natürlich weit mehr als unser konkretes Leben. Ohne Evangelium ist unser konkretes Leben auf dieser Erde nichts, aber das Evangelium umfasst weit mehr als unser konkretes Leben. Achtung an uns alle vor Selbstbezogenheit über die Hintertür. Mein Alltag, mein Glaube, meine Identität, meine Berufung, mein Gebetsleben, mein Bibelstudium und so weiter, das sind ja alles wichtige Themen, wenn wir mit Gott leben. Aber ich denke, selbst beim Kreiseln um mein Glaubensleben kann ich die Größe und die Herrlichkeit und den Horizont Gottes aus dem Blick verlieren. In einem Buch wird dazu passend und humorvoll zwischen Hunde- und Katzenglauben unterschieden. Ein Hund sagt: Du streichelst mich, du fütterst mich, du beschützt mich, du liebst mich, du musst Gott sein. Eine Katze sagt: Du streichelst mich, du fütterst mich, du beschützt mich, du liebst mich, ich muss Gott sein. Und so humorvoll das auch ist, in diesem Buch wird in Tiefe aufgezeigt, wie schnell wir da reinrutschen. Wie lebe ich als Kind Gottes auf dieser Erde in der Kraft und Herrlichkeit des Evangeliums? Heilig, motiviert und gesund eingeordnet, ist das eine wunderschöne Frage. Und in zwei Schritten werden wir eintauchen anhand unseres Bibeltextes und schauen uns die Antwort an. Zunächst machen wir uns Gedanken, dass das Ganze durch die Wachsamkeit gegenüber Alltagslügen geschieht und im zweiten größeren Schritt durch die Entfaltung des Evangeliums. Wachsamkeit gegenüber Alltagslügen. Vers 8. Seht zu, dass niemand euch einfängt durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Da schreibt Paulus den Kolossern. Und wer sind eigentlich die Kolosser und warum war Paulus dieser Aufruf zur Wachsamkeit so wichtig? Kolosse war eine bedeutende Stadt im Römischen Reich, heute Westtürkei. Sie wurde von Epaphras gegründet. Und Paulus kennt die Gemeinde noch nicht mal persönlich und schreibt dann um ca. 62 nach Christus einen Brief, als Epaphras ihn in Rom besucht und ihm berichtet von dieser Gemeinde. Paulus ist Gott einfach sehr dankbar für den Glauben der Kolosser an Jesus Christus. Und gleichzeitig sieht Paulus, dass diese Gemeinde angefochten ist durch gnostische und jüdische Irrlehren. Und deswegen diese Warnung: Seid wachsam. Es werden um sie herum Lügen verbreitet. Und man könnte ausführlich einsteigen in diese Strömungen, aber zusammengefasst sagen die einfach nur: Jesus und sein Evangelium ist nicht genug. Woanders gibt's mehr. Das ist die Kernaussage. Deswegen ist Paulus auch die Fülle und Größe Jesu so wichtig im Kolosserbrief, dass er in Kapitel 1 es den Kolossern so wunderschön vor Augen malt. Und direkt nach der Warnung, hier in Vers 8, nimmt er diesen Gedanken aus Kapitel 1 in Vers 9 und 10 nochmal auf. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Die Fülle in Jesus, an der wir Anteil haben. Und die Macht von Jesus ist die Antwort gegen jede Lüge, jeden Betrug, alles, was uns einfangen will. Deswegen seht zu, eine starke Formulierung, die Jesus auch immer warnend verwendet. Seht zu, passt auf, hütet euch. diese Wahrheiten, dass Jesus die Fülle ist und wir in ihm zur Fülle gebracht sind. Immer wenn ich sowas in der Bibel lese, denke ich, wow, das übersteigt meinen Horizont einfach. Und dazu kommt, dass diese Wahrheiten eben permanent angegriffen sind. Was Paulus den Kolossern sagte, das sagt Gott durch sein Wort ja auch uns. Passt auf, seid wachsam. Warum? Weil wir eben auch in ständiger Gefahr stehen, belogen zu werden. Vom ersten Lügenangriff der Menschheitsgeschichte lesen wir ja schon ganz am Anfang. 1. Mose 3, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen des Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen. Es ist so clever, dieses Gespräch so lügendurchtrieben zu beginnen, zu irritieren. Und es war erfolgreich. Und an dem Glauben dieser Lüge, an dem Gott ist mir nicht genug, zerbrach diese Welt. Jesus nennt den Teufel den Vater der Lüge. Paulus spricht im 2. Korintherbrief von der Verblendung durch den Gott dieser Welt, womit er auch den Teufel meint. Und im gesamten Galaterbrief kämpft Paulus einfach nur leidenschaftlich gegen eine Verdrehung des Evangeliums. Im 1. Kapitel schreibt er dann, Vers 9, wenn jemand auch etwas anderes euch als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Also wenn jemand irgendein anderes Evangelium bringt, als das, was Paulus ihnen gebracht hat, der sei verflucht. Und so kämpft er den ganzen Brief weiter gegen diese verdrehten Evangelien. Und ich denke, dass bei alledem vor allem die Lügen gefährlich sind, die uns nicht so richtig auffallen, die so ein bisschen versteckter sind, leise und unauffällig unser Glaubensleben sabotieren, ohne dass wir es bemerken oder dagegen vorgehen. Und nicht umsonst schreibt Paulus auch im 2. Korintherbrief, dass der Satan sich als Engel des Lichts verkleidet. Alle Studierer unter uns, die haben im Vorfeld schon von den Theologen Tripp und Lane bereits ein Kapitel über lückenhafte Evangelien gelesen, in dem zahlreiche gefälschte Evangelien aufgeführt werden. Und alle beinhalten eigentlich gute Wahrheiten, aber im Letzten verdrängen sie das wahre Evangelium. Gute Werke sind gut, aber nicht, wenn sie zu wichtig werden. Christliche Gemeinschaft ist wertvoll, aber nicht, wenn sie mir das Wichtigste wird. Gottes Erfahrungen sind kostbar, aber eben nicht, wenn ich sie zur Bedingung mache, Jesus nachzufolgen. Gnade ist wundervoll, aber eben nicht, wenn sie billig wird und ich nicht mehr gehorsam deswegen bin. Gehorsam ist eine gute Frucht, aber nur, wenn ich es nicht als Bedingung für Gottes Liebe und Annahme verstehe. Und die Lügen, die in Tiefe so ein bisschen das Evangelium verschieben, haben oft unfassbare Kraft und rauben diese Wirksamkeit, diese Herrlichkeit und diese Kraft des Evangeliums in unserem Alltag und Leben. Deswegen lasst uns wachsam sein gegenüber Alltagslügen um uns und in uns, damit wir uns nicht die Kraft und die Herrlichkeit des Evangeliums rauben lassen. Dieses Nein zu den Lügen allein reicht natürlich noch nicht, um unsere Ursprungsfrage zu beantworten. Eigentlich ist es eher der kleinere Aspekt, diese Wachsamkeit. Und bei der Frage nach Leben in der Kraft und Herrlichkeit des Evangeliums ist der zweite Teil der Antwort der viel wichtigere. Entfaltung des Evangeliums. Vielleicht klingt es für Sie und für dich ein bisschen zu einfach, wenn man nach Leben in der Kraft und Herrlichkeit des Evangeliums fragt, dass man sagt, ja, das Evangelium muss sich halt entfalten. Es klingt irgendwie sehr naheliegend, aber ich glaube, dass dieses biblische Prinzip richtig tief geht und wir, zumindest ich, auch oft dran vorbeileben. Im Kolosser 1, Vers 6 schreibt Paulus, also im Kapitel vor unserem Text, das Evangelium ist zu euch gekommen. Wie in aller Welt, so bringt es auch bei euch Frucht und wächst von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie erkannt habt in Wahrheit. Das Evangelium wächst. Darum geht's. Das Evangelium soll wachsen. und nicht du oder sie oder ich. Etwas mehr als 20 Stellen im Neuen Testament sprechen von Wachsen und Wachstum. Aber bei allen ist klar, dass es immer um ein Hineinwachsen, um ein Erkennen, um ein Verbinden mit Gott geht. Das heißt, wenn wir im Glauben wachsen, bedeutet es biblisch immer auch, dass das Evangelium wächst. Oder noch anders gesagt, wenn wir im Glauben wachsen oder in Heiligung oder in unserer Beziehung zu Jesus, dann heißt es immer auch, dass das Evangelium sich entfaltet. Was meint Entfaltung? Naja, das Evangelium ist maximal kraftvoll und herrlich. Es wird ja nicht größer oder stärker oder so. Es ist einfach maximal. Die Frage ist also nicht, ob es größer wird wie ein Baum, der wächst, sondern die Frage ist, ob es Raum zur Entfaltung bekommt. Immer wieder finden wir das biblische Prinzip. Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Was sagt es? Wir sind frei, aber prägt es auch unser Leben? Bleiben wir auch in dieser Freiheit? Leben wir in der Freiheit? 2. Petrus 1. Dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat. Alles ist da. Alles ist uns geschenkt. Und dann geht's weiter. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf. Also, und dann wird's praktisch. Aber es ist alles da. Es ist nur die Frage, entfaltet sich das? Timothy Keller schreibt dazu, wenn das Evangelium auf ein Herz und auf eine Gemeinschaft angewandt wird, dann erneuert es diese und bringt Gottes Kraft mit sich, um sie zu beleben. Manu und Joscha haben gestern gebadet und die haben einen süßen Adventskalender von Tinti. Und da war ein Tinti-Badewürfel drin. Und ich dachte, das ist eigentlich ein ganz gutes Bild. Wenn die zwei da so in der Badewanne sitzen und das Wasser ist drin, dann wirft man diesen kleinen Badewürfel da rein. Es ist alles drin in diesem Badewürfel. Und jetzt entfaltet er sich, der sprudelt und sprudelt, bis das ganze Wasser knallgrün ist. Und so ähnlich ist es doch mit dem Evangelium. Uns ist alles geschenkt, alles. Darf sich's entfalten in deinem Leben, in ihrem Leben? Ja, ich könnte bei dem Bild der Badewanne jetzt Eimer nehmen und rausschöpfen, damit sie nicht erreicht werden vom Evangelium. Vielleicht gibt es solche Eimer in unserem Leben. Ist unser ganzes Leben in der Badewanne? Wird unser ganzes Leben vom Evangelium erreicht und geprägt und erfüllt? Jeder deiner und ihrer Lebensbereiche, Beruf, Beziehungen, Freundschaften, Geld, Familie, Ehe, Sexualität, Freizeitbeschäftigung, Hobbys, Urlaub und auch die inneren Bereiche, Identität, Selbstbild, Umgang mit Gefühlen, Erwartungen, eigene Leistungen, Scheitern, Wünsche. Ist es geprägt und erfüllt von Evangelium oder haben wir Eimer gemacht, um uns dem nicht auszusetzen? Aufs Evangelium kommt es an, in allem. Das Evangelium ist nicht das Einmaleins des Glaubenslebens, sondern es ist die gesamte Mathematik. Persönlichkeitsentwicklung, Potenzial entfalten, Gaben einsetzen, gute Werke ist alles okay. Aber ohne Evangelium ist es eben nichts. Es geht hier entweder auf der einen Seite um fruchtloses, leeres Leben oder eben ein Leben in Kraft und in Herrlichkeit. In Anlehnung an ein Zitat von Corrie ten Boom könnte man so ausdrücken: Der Teufel lacht über unsere Strategien, Fähigkeiten und Projekte. Er spottet über unsere Einsatzbereitschaft, Kreativität und Performance. Aber er zittert, wenn wir bei alledem ganz und gar auf die Kraft des Evangeliums vertrauen. Das Evangelium kann, möchte und soll sich entfalten in unser ganzes Leben hinein. Aber wie geschieht es eigentlich? Im biblischen Sprachgebrauch könnte ich genauso die Frage stellen, es wäre die gleiche Frage, wie lebe ich in Jesus? Wie wandle ich im Glauben? Wie lebe ich durch den Geist? Wie bleibe ich am Weinstock? All das beschreibt das gleiche Kernprinzip, das wir uns jetzt anschauen. Und dieses Kernprinzip setzt sich zusammen aus einer Kernvoraussetzung, Kernberufung und Kernantwort. Und dieses Kernprinzip ist so wunderbar beschrieben in Kolosser 2, 6 bis 7. Wie ihr nun in Christus Jesus den Herrn empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Die Kernberufung steckt in diesem Auftrag, wandelt in ihm, wandelt in Jesus. Das heißt, lebt verwoben mit Jesus, dass er in allem drin ist. Andreas hat so schön formuliert, nicht ich komme zum Kreuz, sondern ich lebe unterm Kreuz. Dieses Wandeln in Jesus wird hier ja in den Vergleich reingestellt. Es steht nicht einfach nur so da, sondern in dem Text ist es ja ein so wandelt in ihm. Mit was wird es denn verglichen? Wandelt in ihm, wie sollen wir in ihm wandeln? Wie ihr Christus Jesus den Herrn empfangen habt. Diese Formulierung, Vers 6, wie ihr Christus Jesus den Herrn empfangen habt, beschreibt unsere Wiedergeburt. Wenn jemand zum Glauben kommt, Kind Gottes wird. Und jetzt erklärt Paulus uns also hier, nach dem gleichen Prinzip, wie wir zum Glauben kamen, sollen wir jetzt auch den Glauben leben. So wie wir Kinder Gottes wurden, so sollen wir nun auch als Kinder Gottes leben. Wie wurden wir denn Kinder Gottes? Was haben wir getan? Was war unsere Aktivität? Danke sagen. Dankbar annehmen. Jesus hat gekämpft. Jesus hat sich geopfert, Jesus hat sich für uns entschieden, sein Geist hat ein Wunder an uns vollbracht, dass wir von Neuem geboren wurden. Gottes Werk war die Kernvoraussetzung für unsere Wiedergeburt. Und Gottes Werk ist auch die Kernvoraussetzung für mein Leben in der Kraft und Herrlichkeit des Evangeliums. Gott handelt ununterbrochen an mir. Es findet ein Dauerwunder des Heiligen Geistes statt. Chip und Lane beschreiben es als gegenwärtige Gnade, die in jedem Moment an meinem Herzen wirkt. Paulus unterstreicht diese Kernvoraussetzung, die unsere Kernberufung ermöglicht. Ganz wunderschön. In Vers 7. Die Kernberufung ist Wandel in Jesus. Die Kernvoraussetzung ist, Gott handelt an mir. Ein Dauerwunder des Heiligen Geistes, gegenwärtige Gnade. Ohne dass Gott das alles tut, gibt es kein Leben mit ihm. Gibt es keine echte Nachfolge, keine Heiligung, keine Kraft und Herrlichkeit des Evangeliums in unserem Alltag. Wie gut, dass Gott es tut. Und wie gesagt, Paulus unterstreicht es in Vers 7. Da schreibt er doch dann, so wandelt in ihm. Wie sollen wir in ihm wandeln? Was da jetzt kommt, sind drei Partizipien und die beschreiben quasi, wie dieses Wandeln aussieht. Die erklären das etwas näher. Und da schreibt er dann, gewurzelt und auferbaut werdend in ihm und gefestigt werden im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Haut Paulus nochmal rein. Die Basis ist das Lehre in Vollmacht durch Gottes Geist zu uns kommt. Wir haben Gottes Wort als Grundlage. Aber was meinen diese drei Partizipien, die hier stehen? Und im Vergleich zu eurer Bibel habe ich hier in Klammer zweimal werdend ergänzt, weil diese Prinzipien haben eine unterschiedliche grammatikalische Form. Gewurzelt steht im Perfekt und es heißt sozusagen, da wurde etwas gemacht, das bis heute noch Auswirkungen hat. Bevor ich weiter darauf eingehe, ist ja sowieso spannend, alle drei Worte sind ja im Passiv. Das heißt, da wird was an mir gemacht. So wandelt in ihm, ja wie wandle ich denn jetzt in ihm, los geht's. Und dann sagt Paulus langsam, wandel in ihm und dann werden drei Dinge an dir gemacht. Und das erste ist eben dieses gewurzelt. Und das meint, es ist eine abgeschlossene Verhandlung in der Vergangenheit. Wir wurden eingewurzelt, als wir Kinder Gottes wurden. Und sie hat bis heute noch Auswirkungen. Das drückt der griechische Perfekt hier aus. Als wir Kinder Gottes wurden, wurden wir eingewurzelt. Nicht wir, sondern Gott hat uns eingewurzelt in sich. Und bis heute hat diese Verwurzelung Auswirkungen. Und was Gott gegenwärtig für uns tut, das sind die nächsten zwei Partizipien. Die sind nämlich in der Gegenwart in Präsens formuliert. Wir werden auferbaut. Wenn wir in Jesus wandeln, so wie es die Bibel lehrt, dann werden wir auferbaut und dann werden wir gefestigt im Glauben. All das wird an uns getan. Darauf kommt's an. Gott handelt an mir, ein Dauerwunder des Heiligen Geistes, gegenwärtige Gnade. Unfassbar schön. Wenn ich es annehme und begreife, unfassbar schön. Und was ist die Kernantwort? Ganz schlicht und einfach. Die Antwort ist Danke. Danke. Danke, danke. Oder wie es hier heißt, indem ihr überreich seid in Danksagung. Das ist das einzig Aktive, das Paulus uns hier zugesteht, bei diesem Prozess in ihm, in Jesus zu wandeln. Das einzig Aktive bei deinem Weg mit Jesus, wenn du in ihm wandeln willst, und das ist der Kern allen christlichen Lebens, ist Danke, 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 was den Kern angeht. Nach diesem Kern, wir kommen später noch kurz zu Auswirkungen, können wir alles Mögliche machen. Aber ohne diesen Kern ist es leblos. Dieser Kern ist entscheidend. Wie lebe ich diese Antwort im Alltag? Wie sage ich denn Danke in meinem Glaubensalltag? Ich denke, zwei Prinzipien fassen unser Leben mit Jesus richtig gut zusammen. Das sind die Prinzipien Glauben und Umkehren. Entweder ich vertraue auf Jesus und alles ist gut. Ich glaube ihm und alles ist gut. Oder ich hänge mein Herz an anderes. Dann ist es mein Auftrag, umzukehren. Die zwei Dinge reichen für alle Fragen des Glaubens im Grundprinzip. Und wie sieht Danke aus, wenn ich glaube? Naja, das beginnt so. Bitte, Gott, verwebe dich mit deinem Leben, mit meinem Leben. Danke, dass du es machst. Das bedeutet Glauben. Bitte verwebe dich mit meinem Leben. Bitte wirk in mir. Bitte geh mit mir. Ich halte das jetzt hin. Die Bibelstunde zum Beispiel halte ich dir hin. Bitte mach du. Danke, dass du es machst. Und mein ganzes Leben, jeden Tag, jede Situation. Bitte mach du. Danke, dass du es machst. Und wenn mir dann auffällt, ich habe mein eigenes Ding durchgezogen und so oft fällt es mir auf, wie ich mein Herz an anderes hänge, naja, dann sage ich eben, vergib mir, dass ich mein eigenes Ding gemacht habe und danke, dass du vergeben hast. Vergib und danke. Alles ist durchzogen von Dankbarkeit für Gottes Handeln an mir. Annehmende Dankbarkeit. Und ich denke, je mehr wir in dieses Kernprinzip reinwachsen, desto mehr wirkt es sich dann auch aus. Und eigentlich müssen wir aber an der Stelle vielleicht unsere Frage fast umformulieren oder was ergänzen. Wie lebe ich als Kind Gottes auf dieser Erde in der Kraft und Herrlichkeit des Evangeliums? Da fehlt eigentlich ein immer mehr, weil spätestens jetzt wurde deutlich, das ist ein Wachstumsprozess, ein Entfaltungsprozess. Wie lebe ich als Kind Gottes auf dieser Erde immer mehr in der Kraft und Herrlichkeit des Evangeliums? Darum geht's. Und wenn das geschieht, dass ich immer mehr in der Kraft und Herrlichkeit des Evangeliums lebe, dann gibt's verschiedene Auswirkungen. Bei uns ganz persönlich und in unserer Gemeinde. Die erste Auswirkung, und damit kommen wir ins Finale, heißt Tschüss Selbstbewertung und Kontrolle. Wir lieben das so, oder? Haken oder nicht haken. Messlatte erreicht oder nicht. Also wir lieben natürlich erreicht, aber wir lieben es auch in diesem Rahmen zu sein. Kontrollierbar, durchreflektierbar, einordnenbar. Einer der schwierigsten Prozesse in meinem Leben und es ist immer noch manchmal schwierig, war wohl Gott abzugeben, okay, ich kann es nicht bis zum Kern durchdringen. Ich habe es nicht bis zum Kern in der Hand. Warum? Warum tschüss Selbstbewertung und Kontrolle? Naja, wenn das Entscheidende unseres Lebens mit Gott wenn die Voraussetzung dafür Gottes Handeln an uns ist, dann ist der Kern unseres Lebens, an dem alles andere hängt, ein Geheimnis, das wir nur erbitten und mit Dank empfangen können und mehr nicht. Was sagt Jesus über den Heiligen Geist und die Wiedergeburt? Der Wind weht, wie er will. Du hörst sein Brausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es, wenn jemand aus dem Geist geboren wird. Und genauso ist es auch, wenn jemand im Geist Gottes lebt. Und jeder von uns, der seinen eigenen Glauben bewertet, einkategorisiert oder sonst was, der muss den Glauben reduzieren und verbilligen auf menschlich-äußerliche Prinzipien. Ich hatte es in Gesprächen mit manchen Jugendlichen. Es ist, als würde ich aus dem Glauben so einen 2-Meter-Turm machen. Es ist schwer, als Mensch auf einen 2-Meter-Turm zu springen. Aber es ist machbar, theoretisch, für einen Mensch. Ihr könnt auch eine Größe nehmen, die besser zu eurer Maximalleistung passt, sage ich mal. Dann wird das Bild passender. Aber sowas kann ich aus Glauben machen. Dann ist Glaube halt regelmäßig Bibel lesen, die Gewohnheitssünden ablegen, lange Gebetszeiten in die Gemeinde gehen und so weiter und so fort. Aber das ist nicht, was Glaube ist. Das ist einfach nur Fake-Glaube, ist einfach nur christliche Sozialisation, sind einfach nur äußere Werke. Ohne den Kern von Gottes Wirken an mir ist es alles nichts wert. Die Pharisäer hatten hohe Sprungleistungen. Paulus hatte unfassbar hohe Sprungleistungen und hat alles für Dreck angesehen, nachdem er Jesus erkannt hat. Eigentlich ist unser Glaubensleben wie ein 100-Meter-Turm. Und Gott sagt uns, spring hoch. Hier ist der 100-Meter-Turm, ohne Hilfsmittel. Und dann ist die einzig richtige Antwort zu sagen, Herr, nur mit dir. Ich will da hoch, das ist schön. Und mit dir mache ich das. Alles andere ist Verbilligung. Wenn du dich bewertest, denkst du, du hättest Kontrolle über dein Glaubensleben, denkst du, kannst dich einkategorisieren, 3 Wochen zurückschauen und überlegen, und welche Punkte kriege ich? Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du dein Glaubensverständnis völlig billig gemacht hast und im Fake-Glaubensverständnis aufgesessen bist. Denn der eigentliche Kern von Evangelium und von Leben in der Kraft des Evangeliums ist ein Geheimnis und ein Wunder des Wirken Gottes an mir, Tag für Tag, Moment für Moment. Was für ein göttliches Leben wir eigentlich leben dürfen. Aber wir können es nicht greifen, klammern, Strategien entwickeln, die funktionieren, aber im Vertrauen erbitten und dankbar annehmen. Die nächste Auswirkung, Wachstumsdenken. Unfertig gehört dazu, ich habe es gerade schon gesagt, es ist eigentlich ein Wachstumsprozess, immer mehr. Evangelium breitet sich aus und da gibt es kein Ende, sondern es geht um immer tiefer, morgen der Tag. Es geht einfach darum, dass ich im nächsten Schritt im Vertrauen auf Jesus lebe. Und wenn ich das nicht gemacht habe, dass ich dann umkehre zu ihm. Aber ich brauche ihn, ich will ihm, ich will doch nur mit ihm. Sorry an der Stelle an alle Perfektionisten, wenn du das auf Glauben anwendest, wenn sie das auf Glauben anwenden, dann wird kein echter Glaube rauskommen. Es geht nicht. Und da hängt auch schon die nächste Auswirkung zusammen. Leben Schritt für Schritt. In der Gegenwart will Jesus an mir wirken. Es geht darum, den nächsten Schritt mit ihm zu gehen. Schritt für Schritt. Und es ist immer die gleiche Frage. Herr, bitte verbind du dich mit mir. Oh Mann, jetzt habe ich mein eigenes Ding gemacht. Tut mir leid. Danke, dass du mich wiederherstellst durch deine Kraft. Und so gehen wir Schritt für Schritt. Und wir dürfen jeden Schritt feiern, den wir an seine Hand gehen und darauf vertrauen, dass er das macht, auch wenn wir es oft nicht sehen. Aber er macht's. Der Wind weht, wie er will. Er macht's, er verbindet sich mit unserem Leben, er sagt uns zu. Und wenn wir anders leben, dann kehren wir um. Leben Schritt für Schritt. Und wenn ich dann mal zurückschaue und reflektiere, wir können schon mal weise auf unser Leben schauen, dann mache ich das aber nicht, um meine letzten 3 Monate selbst zu bewerten, sondern für den nächsten Schritt, um zu lernen für die Wegstrecke, die vor mir liegt. Ich reflektiere aus Liebe zum Weitergehen mit meinem Herrn. Und nicht aus Selbsteinordnung. Und dieses Leben Schritt für Schritt ist so schön, weil es ist ein Leben, wo immerzu Hoffnung da ist. Hoffnungslosigkeit ist ein sicheres Anzeichen, dass ich mein Vertrauen auf meinen Herrn verloren habe. Ich falle oft in Hoffnungslosigkeit. Aber es ist gut, dann zumindest zu wissen, ich bin hier falsch. Ich habe ihn verloren. Ich vertraue nicht mehr auf das Evangelium. Ich vertraue nicht mehr auf seine Kraft. Weil es gibt ja überhaupt keinen Ort, egal was passiert, egal wo ich gelandet bin, es gibt keinen Ort, wo ich nicht im nächsten Schritt wieder in der Kraft und Herrlichkeit des Evangeliums leben darf. Und dazu sind wir berufen. Immer ist er für mich da. Ich kann mich ewig verirren. In dem Moment, wo ich Jesus sage, bin ich verbunden mit ihm und genau da, wo ich bin. Ja, manchmal muss man da einen Scherben auflesen. Und ich glaube, dass die stadtbekannte Sünderin, nachdem sie Jesus begegnet war, manches aufräumen musste. Nein, vielleicht durfte oder wollte. Ein Herrlichkeitsprozess von Anfang an. Nicht erst, wenn ich wieder auf gutbürgerlichem Niveau bin, sondern auch Scherben aufräumen ist Herrlichkeit und Kraft des Evangeliums. Nicht die äußere Hülle, sondern die Verbindung mit Jesus ist das Entscheidende. Zachäus, natürlich hat er viel aufgeräumt, aber wie leuchtet doch sein Aufräumen herrlich und schön. Evangelium, Sehnsucht in allem. Ich möchte, dass das Evangelium alles ausleuchtet, wenn ich es verstanden habe. Mein Denken, mein Handeln, mein Wollen, mein Umgang mit Gefühlen. Auch jede Dunkelheit und jede Lüge. Umkehr wird auf einmal ein Tor. Buße wird ein Tor zur Freude, wie es Luther gesagt hat. Buße ist eine fröhliche Angelegenheit. Wenn mir jemand was aufzeigt, was nicht so gut ist in meinem Herzen, dann ist es eine Chance, in Evangelium einzutauchen. Und selbst wenn diese Prozesse Finsternis in mir ans Licht bringen, und in mir wurde schon viel Finsternis ans Licht gebracht, so wird es doch dann in der gegenwärtigen Gnade von Jesus einfach Licht. Was ans Licht kommt, wird Licht. Leistungsdenken wird absolut entmachtet, wenn wir in der Kraft und Herrlichkeit des Evangeliums leben. Um ehrlich zu sein, ist es nur noch lächerlich. Was ist denn unsere Kraft im Vergleich zum Evangelium? Unsere Fähigkeiten und Leistungen, unsere Begabungen, unsere Rhetorik, unsere Projekte. Was ist es denn im Vergleich zu Gottes Kraft? Und dann lernen wir mit Paulus zu sagen, ich rühme mich nur des Kreuzes und sonst gar nichts. Und was hat der Mann für eine Vita? Was hat er vorzuweisen? Menschlich. Und es ist für ihn gar nichts wert. Gar nichts. Vergleichen wird plötzlich so kleinkariert und armselig. Weil es ist nur noch lächerlich. Was vergleiche ich denn meine menschlichen Fähigkeiten mit anderen menschlichen Fähigkeiten? Es geht um die Kraft des Evangeliums in unserem Leben und unserer Gemeinde. Jesus wird größer und dadurch kommt seine Leistung in den Mittelpunkt. Und es führt uns in ständiges Gebet. Nicht, weil ich das verkrampft nach einem äußeren Vorsatz erfüllen will, sondern es ist einfach die logische Folge. Weil dieses Leben, wo ich mich danach sehne, ausstrecke und es brauche, dass die wunderschöne Kraft des Evangeliums mein Leben durchdringt, die wird mich zu einem ständigen Bitte, Danke, oh, vergib, Danke, bitte, Danke, vergib, Danke. Die wird mich einfach in Gebet führen, in einen ständigen Dialog. Weil Leben macht überhaupt keinen Sinn ohne dieses Vertrauen auf Jesus. Ohne seine Kraft, die sich verbindet. Alles andere ist nur menschliches Haschen nach Wind. Wenn Jesus nicht drin ist, dann können wir es auch lassen. Und eine meiner Lieblingsauswirkungen, wenn wir so leben, immer mehr so leben lernen, dann sind wir etwas zum Lobpreis seiner Gnade und Herrlichkeit. Etwas zum Lobpreis seiner Gnade und Herrlichkeit. Geklaut ist die Formulierung aus Epheser 1. Die Verse 6, 12 und 14. Was sehen Menschen, wenn sie ihr Leben anschauen? Jemand, der sich anstrengt, prinzipientreu ist, es gut machen will, sehr gläubig ist? Oder sehen sie zuallererst einen Menschen, der von der Kraft und Herrlichkeit des Evangeliums lebt, der ununterbrochen von Gott beschenkt wird? Der ausstrahlt, dass es nicht auf ihn selbst, sondern allein auf Gott ankommt. Wenn wir so leben, dann sind wir wahre Lichter. Nicht, weil wir die moralischen Überflieger sind, sondern weil wir ausstrahlen, dass wir Gnadenempfänger sind, Schritt für Schritt, Moment für Moment. Weil uns unser Lebenswerk und unsere Leistungen gar nichts mehr bedeuten, solange sich einfach nur Jesus ausbreitet. Und das leuchtet in diese Welt hinein, die so anders denkt und sich verkrampft an sich selbst klammern muss. Lasst uns miteinander tiefer hineinwachsen in dieses Leben als Kinder Gottes auf dieser Erde, in der Kraft und Herrlichkeit des Evangeliums. Zum Lobpreis seiner Gnade und Herrlichkeit. Und ich glaube, das werden wir immer mehr schmecken, auch zu unserem ganz persönlichen Glück in ihm. Ich bete. O Herr Jesus Christus, wie unfassbar herrlich ist dein Evangelium. Danke, dass wir das jetzt über diese Einheit so vertiefen durften. Danke für die verschiedenen Facetten, die wir anschauen durften. Danke für den unfassbar weiten Horizont. Für die schreckliche Not, die du erlöst hast. Und für die Schönheit, die darin liegt. Danke, dass wir nur über dich staunen können. Über das, wie du bist und wer du bist. Und danke, dass, wenn wir jetzt auch einfach auf unser kleines, konkretes Leben hier in dieser Welt schauen, dass das Evangelium daraus ein göttliches Leben machen will, dass du dich mit uns verbinden willst, dass du an uns arbeitest. O Herr, für mich und uns doch immer tiefer da rein, nichts anderes zu wollen als das. Und uns an dich zu klammern, an dich zu halten, voller Freude und Dankbarkeit mit dir zu gehen. Lass uns was zum Lobpreis deiner Herrlichkeit sein und leuchten in diese verlorene Welt. Amen.